Hey, wir sind
Katrin, die meisten kennen mich unter dem Spitznamen Quatti.
und Sarah mit Österreich, what the fuck. Wir stellen unseren Gästen die Fragen, die ihnen sonst keiner stellt und erfahren so viele Dinge, von denen ihr keine Ahnung hattet, dass ihr sie über unsere Gäste wissen wollt. Heute ist bei uns wieder Florian Aigner zu Gast. Wir haben natürlich einen Fahrplan für unseren Podcast. Hallo Florian. Wir steigen ein mit der Frage nach der nicht offensichtlichen Expertise normalerweise. Heute machen wir es ein bisschen anders. Florian, du bist promovierter Quantenphysiker, Autor, wissenschaftlicher Erklärbär der Nation und hast jetzt gerade frisch ein neues Buch herausgebracht. Das heißt, die Wirklichkeit ist auch nicht wahr. Aber du bist jetzt schon gerade in Wirklichkeit bei uns, oder?
Das ist schwer zu sagen. Also wenn zum Beispiel das jetzt jemand in ein paar Tagen anhört, bin ich ja in Wirklichkeit dann nicht mehr bei euch. Da sieht man schon, dass es kompliziert ist mit der Wirklichkeit. Aber momentan reden wir miteinander. Ich glaube, davon kann man ausgehen.
Okay, nehmen wir diesen Fakt als Tatsache an oder wie auch immer.
Zumindest mal eine gute Hypothese, würde ich sagen.
Aber wie kam es zu dem Titel dieses Buches und zum Inhalt deines Buches? Erzähl einmal ein bisschen, worum geht's denn?
Buchtitel sind immer kompliziert. Also, es ist ein Buch über die Physik der Sinne. Es geht darum, wie wir die Welt wahrnehmen, was Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen oder was es sonst noch alles gibt, überhaupt bedeutet, was dabei physikalisch passiert oder auch chemisch und biologisch und wie wir überhaupt Informationen kriegen über die Welt da draußen und wie die Welt in unserem Kopf mit der Welt da draußen zusammenhängt. Das sind ziemlich große, ziemlich verwirrende Fragen und ich habe eigentlich zunächst gedacht, das ist physikalisch alles recht einfach. Und ich schreibe jetzt ein Buch und da kommt ein bisschen Optik vor und ein bisschen Akustik und dann spaziert man da so durch die Sinne und das ist eigentlich eh alles recht simpel und recherchieren werde ich nicht viel müssen, weil das ist ja Basic Physics, das ist ja alles nicht besonders herausfordernd. Und dann bin ich draufgekommen, nein, das ist nicht so, das ist komplizierter. Das war für mich tatsächlich das Überraschende an diesem Thema. Dass ich mehr und mehr zur Überzeugung gekommen bin, dass man das Thema halt mit Physik allein nicht knacken kann. Und das ist auf gewissem Level eh eine banale Erkenntnis, weil natürlich bei Sinneswahrnehmungen nicht nur Physik eine Rolle spielt, sondern auch vieles andere bis hin zur Psychologie und zur Soziologie. Aber ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es gar nicht möglich ist, dass auf physikalischer Ebene ordentlich zu definieren oder sauber darüber zu sprechen und diese Ebenen der verschiedenen Wissenschaften, die sind ganz zwangsläufig ineinander verwoben. Also wir können nicht über Farbe oder über Klang oder über Gefühl reden und das nur auf eine bestimmte Wissenschaft beziehen. Das geht nicht.
Das heißt also quasi der Standort bestimmt den Standpunkt, so in etwa.
So in etwa, genau. Und wir brauchen halt viele verschiedene Sichtweisen auf die Welt. Und die Frage, die ich mir auch gestellt habe in dem Buch, war, was ist Wirklichkeit? Wie wirklich ist die Welt in unserem Kopf? Weil als Physiker hat man ja eigentlich einen recht simplen Blick auf den Zusammenhang zwischen der Welt da draußen und der Welt in unserem Kopf. Also so typischerweise würde man als Physiker sagen, na gut, es ist ganz einfach, da gibt es draußen irgendwo außerhalb meines Denkens, außerhalb meines Kopfes gibt es so also eine Welt, ne, und da gibt es Dinge und da gibt es halt Atome und vielleicht Planeten oder was auch immer und das kann man alles ausrechnen und das ist schön, das hat alles seinen bestimmten Zustand und ich kann diesen Zustand der Welt wahrnehmen durch verschiedene Methoden, so Schritt für Schritt. Ich kann unterschiedliche Aspekte dieser Welt wahrnehmen. Ich kann sie zum Beispiel sehen oder hören oder anfassen oder was auch immer. Ich kann auch, und da wird es jetzt schon spannender, Geräte bauen, die das noch besser können. Ich kann Mikroskope bauen, mit denen ich noch besser sehen kann. Ich kann sogar Maschinen bauen, mit denen ich Dinge wahrnehmen kann, die biologische lebende Wesen sonst überhaupt nicht wahrnehmen können, ja, bis hin zu Messungen von Dingen in weit draußen im Weltall, die man sonst nicht sehen könnte, oder Messung von Teilchen, die man sonst einfach nicht wahrnehmen kann. Also wir haben einen unglaublich weiten Bereich an Wahrnehmungsmöglichkeiten. Und jetzt wird man als Physiker so klassischerweise sagen, okay, und ich finde mich vielleicht damit ab, dass ich die Welt nie vollständig in allen ihren Facetten, in allen ihren Details in meinen Kopf kriege. Okay, ja sicher, eh klar, weil ich kann nicht alles wissen und ich kann immer nur mit einer bestimmten gegebenen limitierten Präzision messen. Aber so im Großen und Ganzen ist das der Prozess. Ich versuche in meinem Kopf ein Bild der Welt zu kriegen, das der Welt da draußen möglichst nahe kommt. Ja, und je besser ich dieser Welt da draußen erreiche, je näher ich der komme, umso besser habe ich Wissenschaft gemacht. Und irgendwann mal ist mein Kopf da drinnen, ist die Welt da drinnen in meinem Kopf in möglichst allen Aspekten so wie die Welt da draußen. Und ich glaube, diese Sichtweise ist vollkommen falsch. So funktioniert das nicht. Also diese Annahme, dass wir sozusagen eine unvollständige Kopie der Welt in unserem Kopf erzeugen, dass das, was in unserem Kopf ist, so eine Art Abklatsch, Abbild der Welt da draußen ist, ja, so wie ein Schatten in Platons Höhlengleichnis, wo es darum geht, dass die Leute nur so Schatten von Objekten sehen, die draußen am Höhleneingang vorbeigehen und sie glauben, die Schatten sind die wirkliche Welt. Das ist, davon bin ich mittlerweile überzeugt, einfach die falsche Sicht, sondern viel von dem, worüber wir reden, und zwar viel von dem auch, worüber wir in der Physik reden, ist einfach etwas, was in unserem Kopf entsteht, was zwischen Menschen entsteht, worauf wir uns einigen, wo wir erst durch unsere Gewohnheiten, auch durch unsere Kultur, auch durch unsere Geschichte lernen, damit umzugehen. Und die Vorstellung, dass man Naturwissenschaft oder Physik davon befreien könnte, die ist, glaube ich, von vornherein eine problematische.
Okay, jetzt hast du schon angesprochen Kulturen und unterschiedliche Wahrnehmungen. Mhm. Und da stellt sich jetzt mir die Frage, die mir tatsächlich meine Schüler bei der Einführung in die Optik gestellt haben, okay, dieses Jahr in Physik, nämlich wieso oder woher weiß ich, dass mein Rot auch dein Rot ist?
Ja, genau darum geht es in einem ganzen Kapitel in meinem Buch. Das ist eine
das
super Frage.
Das dachte ich mir, und ich werde das dann meinen Schülern auch gleich die Antwort geben und meinen Schülerinnen, aber das haben tatsächlich Schüler gefragt.
Ich glaube, eine kurze Antwort gibt's wahrscheinlich. Also die kurze Antwort wäre wahrscheinlich, es ist eh nicht so. Es ist mein Rot in gewissem Sinn sicher anders als dein Rot, weil ich mit Rot andere Dinge assoziiere als du. Also, was in meinem Kopf passiert, wenn ich die Farbe Rot sehe, ist garantiert etwas anderes, als was in deinem Kopf passiert, wenn du die Farbe Rot siehst. Weil vielleicht magst du die Farbe Rot und ich nicht so, oder umgekehrt. Vielleicht wolltest du als Kind unbedingt bei der Feuerwehr arbeiten und hast deswegen dein Kinderzimmer mit roten Feuerwehrutensilien ausgeschmückt und hast deswegen eine ganz besondere Assoziation mit der Farbe Rot, und ich back dafür furchtbar gern Himbeertorte, und das ist das, was mir bei Rot einfällt. Ja? Also es ist mal vollkommen klar, dass in unseren Köpfen unterschiedliche Dinge passiert, wenn unsere Köpfe den gleichen Input kriegen. Insofern ist es klar, dass mein Rot was anderes ist als dein Rot. Aber jetzt kann man sagen, okay, das ist gar nicht das, was wir meinen, wenn wir die Frage stellen, sondern es geht jetzt mal nur um den visuellen Eindruck. Und dann wird es komplizierter. Dann können wir zum Beispiel Leute in große Magnetresonanztomographen stecken und schauen, ja, was passiert denn im Hirn, wenn die Leute rot sehen. Und ja, dann stellt man fest, okay, es gibt schon gewisse Gehirnregionen am Hinterkopf, die anfangen aktiv zu werden, wenn man bestimmte Dinge sieht, zum Beispiel bestimmte Farben oder auch bestimmte Muster oder so etwas. Und das scheint schon bei allen Leuten irgendwie gleich zu sein. Also es gibt da gewisse Hirnregionen, die auf vorhersagbare Weise bei allen Menschen aktiviert werden, wenn man ihnen etwas zu sehen gibt. Aber das stimmt halt auch nur so ungefähr, weil unsere Gehirne sind ja nicht gleich. Unsere Gehirne sind eine Ansammlung von einer gewaltigen Zahl von Nervenzellen, Und wir haben ja nicht alle das gleiche Netz von Nervenzellen im Kopf. Das heißt, wenn bei dir jetzt die Nervenzelle im Hinterkopf Nummer 2048 gerade aktiv ist, dann ist die Frage, ist es in meinem Kopf auch so, wenn ich dasselbe sehe? Die macht keinen Sinn, weil welche meiner Gehirnzellen entspricht denn deiner Gehirnzelle Nummer 2048? Das ist nicht
die Antwort. Das sind ja unterschiedlich.
Richtig,
unsere Gehirne haben ja nicht die exakt gleichen Zellen.
Ganz genau. Und deswegen kann man die Frage gar nicht beantworten, ob in deinem Hirn jetzt das Gleiche passiert wie in meinem. Na, geht gar nicht, weil wir unterschiedliche Gehirne haben. Ja, also das ist so, wie wenn ich sage, ja, Jamteig geht auf, wenn ich ihn ins Backrohr gebe, geht ein Teddybär auch auf, wenn ich ihn ins Backrohr lege. Nein, tut er nicht, aber im Teddybären sind einfach andere Sachen drin. Ich kann den Teddybären nicht vergleichen mit dem Germteig und darüber reden. Das sind zwei verschiedene Dinge, das macht keinen Sinn. Ja? Also dieses Vergleichen ist von vornherein problematisch.
Also wir haben es jetzt ganz offiziell, in meinem Hirn ist ein Germteig und in Florian sein Teddybär.
Korrekt.
Quatti, was geht in deinem Hirn vor, wenn du die Farbe Rot hörst? Himbeertorte oder Feuerwehr?
Jössas ist schon wieder Bundesparteitag, meine Güte. Das geht in meinem Hirn vor. Nein, aber ohne Schmäh. Ich habe jetzt euch gelauscht und natürlich parallel überlegt, was geht in meinem Hirn vor, wenn ich rot sehe oder wenn ich rot höre. Und es ist total lustig, weil, ein Teil meines Jobs ist ja unter anderem auch Social-Media-Arbeit und das heißt Grafiken erstellen, Sujets erstellen. Und bei mir taucht dann auf die unterschiedlichen Röter, die ich halt so in meiner Arbeit, ich würde das nicht sagen als Grafikerin, aber als Social-Media-Managerin, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Ja, also mit Farbcodes, mit welches Rot ist das richtige Rot, welche Rots verwende ich. Mir ist Rot mir ist Rot eigentlich, das Erste, was mir geschossen ist, mir ist Rot eigentlich zu unspezifisch. Welches Rot?
Ha,
was für ein Rot?
Ja, das ist schon mal interessant, ja, weil andere Menschen würden sagen, ja, Rot halt, ne?
Und aber Himbeertorte und Feuerwehr sind zwei völlig unterschiedliche Rottöne.
Ja, das stimmt. Ist Feuerwehrrot dasselbe wie Ferrari-Rot und Tomatenrot? Oder sind das auch wieder lauter verschiedene Sachen? Es ist kompliziert. Aber Farbe ist, denke ich, ein super Beispiel für was halt zwangsläufig kompliziert ist. Und auch wieder aus Physikersicht hätte ich noch vor einem Jahr gesagt, Farben sind eigentlich einfach, ne? Weil das lernt man schon in der Schule. Farben sind Lichtwellenlängen. Und wenn verschiedene Lichtstrahlen unterschiedliche Wellenlängen haben, dann nehmen wir das als unterschiedliche Farben wahr und wir können dann genau ein Diagramm zeichnen, welche Regenbogenfarbe zu welcher Wellenlänge gehört. Und alles ganz fein und simpel und das sind Farben. Nächstes Kapitel. So. Dann stellt sich aber raus, nein, das ist nicht so einfach. Farbe ist eben nicht einfach Lichtwellenlänge, sondern Farbe ist ein viel komplizierterer Eindruck. Ja, bei der Farbe spielt dann auch Saturierung und Helligkeit eine Rolle und dann gibt es
Struktur.
Dinge. Was ist zum Beispiel mit Goldfarbe? Ja, also Gold ist, naja, so irgendwie gelb oder zwischen gelb und braun, irgendwie orange, ja, aber das ist eben nicht nur eine Farbe, sondern wenn wir sagen, etwas ist goldfarben, dann meinen wir, es reflektiert das Licht auf eine bestimmte Weise, es glitzert ein bisschen, oft erkennen wir so metallische Eindrücke dadurch, dass unsere beiden Augen dieses Ding auf unterschiedliche Weise wahrnehmen, weil das eine Auge ein bisschen andere Reflexionen abbekommt als das andere. Und dann sagen wir, das glänzt metallisch oder es ist goldfarben. Ja. Das ist aber, hat mit Lichtwellenlänge nichts zu tun. Es gibt keine goldene Lichtwellenlänge. Es gibt nicht mal eine Mischung an Lichtwellenlängen, die golden ist. Das ist was anderes. Ja. Und dann kann ich sagen, etwas glitzert oder etwas ist matt oder etwas ist strahlend oder was auch immer. Und das sind lauter optische Eindrücke, die in unserem Farbvokabular auch eine Rolle spielen, aber die eben was anderes sind als einfach diese physikalische Lichtwellenlänge. Und wenn man sich dann ansieht, wie das in verschiedenen Kulturen ist, dann kommt man drauf, ja, die gehen da damit total unterschiedlich um. Und es gibt zum Beispiel viele Kulturen jetzt und in der Vergangenheit, bei denen die Farbe Blau keine Rolle gespielt hat oder nicht spielt. Also
wie das?
Na, ein Wort.
Kann das sein? Weil gerade Blau ist doch was, ich habe den Himmel und der ist blau und ich habe das Meer und das ist zumindest manchmal blau.
Das ist schon mal ein super Beispiel. Das Meer, ist das Meer wirklich so blau? Naja, ist meistens so
manchmal
blau, ja. Und Himmel ist eine schöne Sache. Der Himmel ist blau, sagen wir. Aber ist das wirklich jetzt eine Farbe? Oder ist das mehr so eine Scheinfarbe, wie alles, wenn ich zum Beispiel vorm Feuer sitze, ja, dann erscheint alles irgendwie so rötlich, weil das Feuer halt einfach rötliches Licht erzeugt. Dann würde ich aber nicht sagen, es ist rot, sondern ich sage, ja gut, das ist ja nur ein Schein, das ist ja keine echte Farbe, das ist nicht wirklich rot, sondern es erscheint halt nur rötlich, weil es gerade vorm Feuer liegt. Vielleicht ist das Himmelsblau eher so zu verstehen. Also die Vorstellung, dass der Himmel selber eine Farbe hat, die ist überhaupt nicht klar. Und da gibt es einen Sprachwissenschaftler, der darüber geschrieben hat und der darüber auch geforscht hat. Und der hat ein verrücktes Experiment gemacht mit seiner Tochter. Und zwar hat er sich mit seiner Frau darauf geeinigt, dass sie gegenüber der Tochter niemals erwähnen, dass der Himmel blau ist. Um zu testen, wie die Tochter dann reagiert auf den Himmel. Und die Tochter hat ganz normal Farben gelernt und man hat mit ihr über Farben gesprochen und sie konnte die Farben zuordnen. Und irgendwann hat er dann in den blauen, strahlenden Himmel gezeigt und seine Tochter gefragt, welche Farbe siehst du da? Und sie war verwirrt und hat gesagt, wieso? Farbe, da ist ja nichts. Also es war für das Kind nicht klar, dass diese Objektlosigkeit da oben etwas ist, worüber man in Farbbegriffen sprechen kann. Irgendwann hat sie dann gesagt, das ist weiß, so wie ein unbeschriebenes Blatt Papier halt. Und nach einer gewissen Zeit, dann kam dann schon irgendwann mal die Antwort, der Himmel ist blau. Ist jetzt die Frage, ob das Kind das halt von anderswo aufgeschnappt hat oder ob es halt irgendwann mal eine ausreichend abstrakte Vorstellung von Farben bekommen hat, um zu realisieren, ja, okay, gut, diese Farbschattierung, die ich von dort komme, würde ich woanders halt blau nennen. Aber das ist nicht so eine triviale Sache, ob der Himmel blau ist oder nicht. Das ist nicht so einfach, wie man glauben könnte. Und im 19. Jahrhundert haben sich schon Leute darüber gewundert, dass in der gesamten Odyssee von Homer kein einziges Mal das Wort blau vorkommt. Das ist da nicht. Und das ist kein Einzelfall. Also es gibt alte Schriften aus verschiedenen Kulturen, auch aus dem ostasiatischen Raum zum Beispiel, wo blau einfach nicht vorkommt. Ja? Und jetzt ist die Frage, was heißt das? Also möglicherweise war das einfach eine Schattierung von Grün, die man mitgemeint hat mit Grün. Aber es gibt eben Hinweise darauf, dass der Umgang mit Farben damals generell anders war. Wir heute sind eben so fixiert drauf zu sagen, ja, das, was wir mit Farbwörtern bezeichnen, das ist eben die physikalische Wellenlänge. Das ist das, worin sich die unterschiedlichen Ringe des Regenbogens unterscheiden. Das ist das, was wir mit Farbe meinen. Aber man kann auch ganz anders über Farbe denken. Und bei Homer kommt dann zum Beispiel ein weinfarbenes Meer vor. Jetzt sagen wir im Moment Weinfarben, wenn das Meer Weinfarben ist, ein Wein ist rot. Ja, also das Meer ist doch nicht rot. Was soll das für ein Blödsinn sein? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn es eben nicht um Wellenlängen geht, wenn es nicht um den Farbton geht, sondern mehr um die optische Beschaffenheit, wenn Homer einfach nur sagen will, na, das Meer war eine undurchsichtige, dunkle Flüssigkeit, ja, an diesem Tag, dann macht es absolut Sinn, das mit Wein zu vergleichen. Und da sehen wir, dass wir einfach optische Eindrücke heute auf eine ganz bestimmte Art sortieren in unserem Kopf, die aber nicht logisch vorgegeben ist. Das geht auch anders und vor noch 2000 Jahren haben Leute das anders gemacht. Und die haben genau die gleichen Augen und genau die gleichen Gehirne gehabt wie wir.
Jetzt bin ich natürlich, und das finde ich so schön, weil wir in der Runde so multidisziplinär sind, das ist wirklich fantastisch. Also das ist ja wirklich was Feines und ich liebe das auch sehr. Jetzt sitze ich natürlich da als Historikerin, als jemand, die Geschichte immer und überall sieht und spürt und sehr liebt und den Diskurs darüber auch und das Arbeiten mit ihr. Bei mir, ich kriege da jetzt ein bisschen einen Knopf im Hirn, der aber einfach auch dazugehört, ja, weil das ist ja ganz normal, dass man sich ist üblich, dass man sich über etwas annähert, wie zum Beispiel über Quellen, über Dokumente, über das, was uns hinterlassen wurde oder was wir finden bei der Archäologie etc. pp. Aber es ist natürlich, wenn man das dann weiter spinnt und weiter überlegt und weiter durchdenkt, kommt man schlussendlich ja eigentlich zur Frage, können wir dann überhaupt eine gemeinsame Grundlage für das Miteinander schaffen? Also das, was man so gemeinhin als, also nicht Fakten, Realitäten bezeichnet. Oder wie kommt man dann zu dieser Einigung hin? Ist das eine Frage, mit der du dich auch beschäftigt hast? Mhm. Also wie einigt man sich dann auf das Gemeinsame sozusagen?
Durch Diskurs. Offensichtlich funktioniert das. Also ich finde das ja, halte es für eine der wesentlichen und auch erstaunlichsten Eigenschaften der Menschheit, dass wir auf unglaublichem Niveau kommunizieren können. Also wir können komplexe Gedanken in unserem Kopf haben, vielleicht Gedanken, die wir selber noch nicht ganz verstehen, die wir kaum selber durchdringen, die wir erst sortieren müssen, aber wir können drüber reden. Und wir können auf eine Weise drüber reden, dass wir uns verstanden fühlen und dass das Gegenüber dann was sagt, was uns weiterhilft und uns zeigt, dass wir verstanden wurden. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht trivial, aber es geht. Und wenn wir diese fantastische Kommunikationsfähigkeit haben als Menschen, darin übertreffen wir höchstwahrscheinlich alle anderen Spezies auf diesem Planeten, dann gibt uns das auch die Möglichkeit, uns zu einigen auf Dinge. Und wir können uns auf Dinge einigen, ohne dass wir so von bottom-up, von der Physik weggehen. Also wir können über Demokratie reden oder über Pressefreiheit, ohne jetzt zu sagen, oh, das müssen wir aber jetzt zunächst naturwissenschaftlich definieren. Das ist nicht notwendig, sondern wenn wir ausreichend effizient miteinander reden, dann können wir verschiedenste Begriffe, sei es Demokratie und Pressefreiheit oder sei es auch Farbe oder musikalischer Wohlklang, ja, diskutieren und uns auch auf Dinge einigen. Es ist eben, und das ist vielleicht ein entscheidender Punkt, es ist nicht notwendig, Dinge sauber zu definieren, um erfolgreich darüber reden zu können.
Da habe ich jetzt dann gleich eine Frage an dich, weil wir waren jetzt bei diesen Fakten und ob das jetzt, oder auch Fakten in Anführungszeichen, bei Dingen, auf die wir uns einfach einigen. Aber so physikalisch muss es doch schon einfach Sachen geben, die, ich weiß nicht, jetzt wahr sind oder da sind, weil ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir uns auf die Form der Welt irgendwann mal geeinigt haben, sondern dass es sich da schon um eine Tatsache handelt. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr, weil mir bin ich jetzt verwirrt.
Flat Earther Joke incoming.
Ja, natürlich, also we have members all around the globe, ich weiß. aber wenn ich jetzt halt sage, so ja, die Form der Erde, wir wissen, das ist eine an den Polen abgeflachte Kugel und aber wissen wir das oder haben wir uns irgendwann darauf geeinigt? Nein. Könnten wir uns auch auf was anderes einigen?
Wir könnten uns definitiv nicht auf etwas anderes einigen.
Okay, danke, das wollte ich jetzt nur noch mal klären.
Nein, ich kokettiere natürlich ein bisschen so mit Konstruktivismus.
Ja, wenn dann bitte Donut Shape für die Erde, ja?
Oh, das finde ich cool. Ja, Donut Erde, das Das wäre super. Ja, da wäre ich gleich dafür. Nein, das ist genau der Punkt. Also wir, natürlich wär's vollkommen verrückt, die These abzulehnen, dass es da draußen eine objektive Welt gibt, die uns Daten liefert, und zwar allen Menschen die gleichen Daten. Ja, sicher. Also das kommt auch gleich im ersten Kapitel meines Buchs vor. Man kann natürlich probeweise, wenn man Lust hat, sagen, na, vielleicht stimmt das alles nicht und vielleicht existiert die objektive Welt da draußen ja gar nicht, sondern es ist alles nur eine Konstruktion meines Gehirns. Nur dann ist man auch schon wieder fertig, weil dann kann man nicht mehr weiter diskutieren und dann ist das Leben ziemlich langweilig. Also das ist einfach keine sinnvolle Sichtweise. Nein, klar, also es gibt eine objektive Welt da draußen, aber das ist halt nur eine Ebene der Wirklichkeit. Und wir als Menschen setzen dann noch Ebenen drauf. Und wenn wir jetzt eben über gesellschaftliche Dinge reden, über Demokratie oder Pressefreiheit, um die Beispiele nochmal zu nehmen, dann sind das auch Fakten. Ja? Also ich kann Fakten über Demokratie und Pressefreiheit diskutieren. Und ich kann mich auch einigen auf gewisse Sachen mit anderen Leuten. Aber es ist nicht notwendig, das in der physischen Welt zu verankern. Natürlich, es gibt Aussagen, die sind absolut verankert in der physischen Welt. Und bei Sinneswahrnehmung sind wir eben in diesem interessanten Spannungsfeld, wo beides ein bisschen wahr ist. Und wenn ich sage, ich sehe etwas Rotes, dann fußt das ja auch eindeutig in physischer, messbarer, objektiver Welt. Ich kann sagen, ja, diese Tomate ist rot, weil schau, ich kann sie mit allen sichtbaren Lichtwellenlängen in der gleichen Intensität beleuchten und dann kann ich messen, dass die roten stärker reflektiert werden als alle anderen und da schaue ich, habe das Spektrogramm und das beweist uns, diese Tomate ist rot. Ist physikalisch sauber, ist vollkommen klar. Ja. Aber gleichzeitig natürlich kann ich drüber nachdenken, wie der Begriff rot historisch verwendet worden ist, was er bedeutet, wie er assoziiert wird und wie er vielleicht in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich verwendet wird. Und das widerspricht sich ja nicht.
Ich überlege gerade, weil du vorher gesagt hast, Diskurs bei mir wabert ja immer noch schwingt immer noch meine Masterarbeit ein bisschen nach. Und ich habe mich nämlich genau dem gewidmet, einer Diskursanalyse.
Okay.
Also ich habe mir ein Ereignis angeschaut und habe mir dann im Prinzip angeschaut, wie wer drüber spricht.
Mhm. Okay.
Und möchte das jetzt gar nicht ausbreiten, aber ich glaube, dass, oder eher die Frage an dich, Florian, bei diesem ganzen Thema Wahrheiten, woraus bestehen sie, gibt es sie überhaupt, ist ja ein ganz zentrales Element auch der Erkenntnisgewinn oder die Erkenntnis an sich. Mhm. Also gerade wenn es um Diskurse geht und dieses sich auf etwas einigen, dann geht es ja in Wahrheit um zumindest die Annäherung, die versuchte Annäherung an Erkenntnisgewinn.
Genau. Ja, Erkenntnisgewinn besteht darin, dass ich das Bild der Welt in meinem Kopf so verbessere, dass es immer mächtiger wird darin, die Wirklichkeit zu erklären oder Dinge vorherzusagen. So würde ich das sehen. Also wir lernen dazu und dazulernen bedeutet, dass wir das Bild der Welt in unserem Kopf modifizieren, erweitern, verfeinern und je besser das Bild der Welt in unserem Kopf ist, je detaillierter das ist, je vielschichtiger das ist, umso besser können wir auch mit neuen Daten umgehen, die wir wahrnehmen, umso besser können wir vorhersagen, wie Dinge, die schon da sind, sich verhalten werden. Und ja, das ist das, was uns Menschen so erfolgreich gemacht hat, dass wir sozusagen ein Modell der Welt im Kopf nachbauen können und gewisse Dinge dann eben an diesem Modell im Kopf ausprobieren können. Und ich muss etwas nicht unbedingt wirklich jetzt im echten Leben testen, sondern ich kann mich einfach hinsetzen und kann es mal im Kopf durchspielen. Und ich kann so im Kopf mal eine Simulation auslaufen lassen und überlegen, was passiert, wenn ich vom Dach springe. Und dann komme ich vielleicht drauf, naja, mein simuliertes Ich im Kopf, das vom Dach springt, bricht sich dann das Bein und deswegen mache ich es in der Wirklichkeit lieber nicht. das ist einfach eine Modellvorhersage. Und ja, das ist unsere große Stärke als Menschen, dass wir ein wahrscheinlich viel detaillierteres und weitreichenderes Weltmodell im Kopf haben als ein Grottenolm zum Beispiel.
Ah, aber da habe ich jetzt eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt so an dieses Weltmodell und dieses drüber nachdenken bei meinen Jugendlichen denke, mit denen ja. ich in der Schule zu tun habe, da habe ich gelegentlich den Eindruck, dieses im Kopf durchspielen, was passieren könnte, fehlt völlig. Also ich hatte heute zum Beispiel einen Schüler, nennen wir ihn Max, der Meinung war, es wäre eine gute Idee, aus dem zweiten Stock Klebstoff auf eine Klasse tropfen zu lassen, die drunter durchgeht an dieser Stelle. Der kann sich das im Kopf nicht weiter als 10 Sekunden durchgedacht haben, weil er genau wissen muss, dass er Ärger bekommt dafür.
Ja.
Kann es sein, dass sich dieses Bild von der Welt im Kopf, dass sich das erst entwickelt und dass das bei jungen Teenagern einfach noch überhaupt nicht funktioniert?
Ja, ganz sicher sogar ist das so. Also ich glaube, wir alle haben Erinnerungen aus dieser Zeit, wo wir wesentliche Aspekte der Welt noch nicht in unserem Kopf hatten und daran gescheitert sind. Also ja, das ist Lernen, das ist Erfahrung sammeln. Und ja, es ist ein gutes Beispiel.
Wobei man meinen sollte, dass auch ein Max schon die Erfahrung gemacht hat, dass er möglicherweise Ärger kriegt für die Erstklässler Klebstoff im Haar haben.
Ja, wenn sie draufkommen, wer den Klebstoff runtergetropft hat. Aber das ist ja auch noch nicht so klar von vornherein. Aber ja.
Ich glaube, da fehlt noch das Modell, wenn ich die sehe, sehen die mich auch.
Ja, so ein bisschen, genau. Obwohl, ich habe so eine schreckliche Cringe-Erinnerung an meine eigene Schulzeit, wo ich es mal total lustig fand, weil das Licht so schön reingefallen ist beim Fenster, das mit dem Geodreieck den Lichtstrahl herumzuschicken und die Lehrerin zu blenden vorn. Und nicht bedacht habe, dass die Lehrerin selbstverständlich sieht, wo von wem sie da Fakten geblendet wird. Ja. Ich habe irgendwie, für mich war das so abstraktes Ding. Huhu, jetzt hat sie Licht im Auge, das ist voll witzig. Aber dass die natürlich sieht, dass mein Geodreieck ist. Das, so weit hat mein Weltmodell damals noch nicht gereicht.
Physik, Florian.
Das ist noch nicht mal besonders komplizierte Physik. Aber ja,
nein!
Ungefähr einmal im Jahr fällt mir das ein und dann schäme ich mich für 5 Minuten ganz gewaltig. Heute ist wieder so ein Tag. Ja gut, okay. Hätten wir
unangenehm.
Also Gruß geht raus an die Lehrerin, falls sie das hört.
Wenn sie das hört, so sorry.
So, aber, jetzt ein großes Aber.
Ja.
Wir kennen sie alle, die, ich grabe jetzt nicht einmal die Flat Earther aus, sondern die, sagen wir es, so bei der Konstruktion des runden Erdballs in ihren Köpfen manchmal ein bisschen gar arg schief abbiegen und irgendwelche Verschwörungserzählungen,
ja.
ImpfgegnerInnen, whatsoever, wir kennen sie. Wie passt es dann oder hast du dich mit dem auch auseinandergesetzt, was ja, da passiert?
Dann, das sind dann offensichtlich schlechte Weltmodelle. Ne? Also ich kann natürlich in meinem Kopf ein Bild der Welt haben, das halt mit der echten Welt nicht übereinstimmt. Das ist dann blöd, ne? Weil dann sagt mir dieses Bild der Welt in meinem Kopf etwas voraus, was in Wirklichkeit nicht eintritt. Dann sagt mir das zum Beispiel, ich sollte auf jeden Fall vermeiden, mich impfen zu lassen, weil dann kriege ich die Mikrochips von Bill Gates eingeimpft und sterbe dann nächsten Oktober. Und dann mache ich das nicht und die Leute haben halt, die sich impfen lassen, haben halt keine Mikrochips im Körper und sterben auch nicht im Oktober, aber ich kriege schweres Corona. Ja, okay. Das ist dann blöd. Also, ja.
Wie oft sind wir Geimpften jetzt schon gestorben? Florian, hast du es im Kopf? Mindestens 5-mal, oder?
Ja, also sterben wir nicht so einmal im Jahr?
Ungefähr, ja. Also 4-5 Mal sicher schon.
Ja, ist ja blöd. Ja, vielleicht sind wir alle tot und haben es nicht bemerkt. Was ist dann? Dann ist auch dumm.
Aber dann konstruieren wir uns unsere Wirklichkeit jetzt also gerade.
Natürlich, es gibt sowas wie eine Welt, an der unsere Thesen halt scheitern können. Und das ist eben genau der Kern der Naturwissenschaft, dass man Thesen aufstellt, die scheitern können und dass man bereit ist, diese Teile des Weltmodells im Kopf wegzuwerfen, die sich nicht bewähren. Das ist das Entscheidende. Aber was wichtig ist aus meiner Sicht, ist anzuerkennen, das, was die Welt wirklich spannend macht und das, was uns eigentlich auch erst ermöglicht, über Physik oder andere Dinge zu sprechen, zwangsläufig mit etwas gesellschaftlich Konstruiertem zusammenhängt. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Welt uns nur vorstellen. Natürlich, die Welt, die ist da und die sagt uns am Ende, was richtig ist und was falsch. Aber was wir überhaupt als sinnvolle Fragen betrachten, mit welchen Begriffen wir die Welt beschreiben, die Tatsache, dass wir überhaupt über Farben reden zum Beispiel, dass wir der Meinung sind, dass Farben ein sinnvoller Begriff sind, um über Physik zu reden, das liegt eben nicht nur an der Welt da draußen, sondern das liegt an uns. Das liegt daran, wie wir als Menschen gebaut sind, wie unser Hirn funktioniert, wie wir miteinander reden, wie wir aufgewachsen und erzogen worden sind und auch aus welcher Kultur wir kommen.
Aber die Frage aller Fragen, jetzt muss ich kurz reingrätschen, warum hast du dieses Buch überhaupt geschrieben?
Weil ich mir einfach, also ich habe ja schon lange mir eben Gedanken gemacht darüber, wie Wissenschaft funktioniert und wie man Wissenschaft unterscheidet von Dingen, die vielleicht sich wissenschaftlich geben, aber halt in Wirklichkeit nur Pseudowissenschaft sind. Und da ist natürlich eigentlich, wenn man ganz an den Anfang geht, die Frage wichtig, naja, wie kommt überhaupt Information in unseren Kopf? Wie können wir überhaupt etwas lernen über die Welt? Und unter welchen Umständen können wir überhaupt sicher sein, dass das stimmt? Und da ist natürlich naheliegend, sich mal die Physik der Sinne anzuschauen und zu sagen, ja gut, was heißt das eigentlich? Ne? Also welche Teilgebiete der Physik erklären uns überhaupt, wie Information in unser Auge kommt und was passiert dabei eigentlich und was ist der Unterschied zwischen Sehen und Hören? Und man kommt dann auch schnell drauf, das finde ich immer total faszinierend, wie klein eigentlich der Teil der Wirklichkeit ist, den wir als Menschen einfach durch unsere Sinnesorgane wahrnehmen können. Also die allermeisten elektromagnetischen Wellenlängen sind für uns einfach unsichtbar. Wir können nur so einen winzig kleinen Ausschnitt des elektromagnetischen Spektrums sehen. Und dann gibt es halt noch auf der einen Seite Ultraviolett bis hin zu Röntgenstrahlung und Gammastrahlung und auf der anderen Seite Infrarot bis hin zu Mikrowellen und Radiowellen. Und physikalisch ist es eigentlich alles das Gleiche. Ja? Es hat halt nur unterschiedliche Wellenlängen. Aber einen kleinen Teil davon sehen wir halt mit unseren Augen und der riesengroße Rest ist für uns unsichtbar. Aber wir Menschen, das ist eine ziemlich coole Leistung eigentlich, haben es eben geschafft, Messgeräte zu bauen für den Rest auch. Und jetzt können wir eigentlich so praktisch jede Wellenlänge, die irgendwie eine Rolle spielen könnte, messen. Und wir können Weltraumteleskope bauen und können die in einen Erdorbit schicken und können dann die Mikrowellen-Hintergrundstrahlung des Universums messen. Also Dinge, die die Evolution niemals geknackt hätte, behaupte ich jetzt mal. Also auch wenn die Evolution die Augen noch viele Millionen Jahre verbessert, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann mal ein Auge entstanden wäre, das den kosmischen Mikrowellen-Hintergrund sehen kann. Wozu denn? Bringt ja nichts, ne?
Oder ein Auge, das in Zellen hineinschauen kann. Ja, oder genau. Ja. Also wir sind ja im kleinen Bereich genauso. Man sagt, es ist absolut fantastisch, was es da alles schon gibt und wie viel wir sehen können.
Oder so indirekte Sachen. Neutrinos zum Beispiel finde ich auch total faszinierend. Ja, superatomare Teilchen, die ständig durch uns durchrauschen. Die Sonne erzeugt jede Menge Neutrinos und schießt sie in alle Richtungen. Und wir werden von vielen Milliarden Neutrinos jede Sekunde durchschossen und merken nichts davon, weil wir einfach vollkommen durchsichtig sind für Neutrinos. Die fliegen einfach durch uns, ohne irgendwie mit unseren Atomen zu interagieren. Für so ein Neutrino ist die gesamte Erde durchsichtiger als eine frisch geputzte Fensterscheibe für einen Sonnenstrahl. Also die fliegen da einfach durch, als wäre nichts. Ja? Und trotzdem haben wir Menschen es geschafft, Neutrinos zu messen. Und das ist vollkommen irre. Ja? Da geht man am Südpol und gräbt hunderte Meter tief ins Eis hinein und versenkt da irgendwelche Kameras im Eis und die registrieren dann irgendwelche leichten Lichtblitze und aus diesen Lichtblitzen kann ich dann ausrechnen, ob ein Neutrino da durchs Eis durchgeflogen ist oder nicht. Es ist völlig irr und ja, es ist kaum vorstellbar, dass ein lebendes Wesen jemals ein Sinnesorgan für Neutrinos entwickelt hätte. Aber wir Menschen, wir schaffen's. Und zwar nicht alleine, sondern zwangsläufig immer nur gemeinsam, ein Gerät zu bauen, das uns auf diese Weise einen zusätzlichen Teil der Wirklichkeit zugänglich macht. Und ich glaube, das ist etwas, was uns besonders macht als Menschen. Wir sind das Lebewesen, wir sind die Spezies, die ihre eigenen Sinnesmöglichkeiten erweitern kann. Es gibt viele Spezies, die Werkzeuge verwenden in irgendeiner Form, um Ameisen aus dem Baum rauszukitzeln oder eine Nuss zu knacken oder was auch immer, das ist fein.
Oder um sich mit einem Besen den Rücken zu kratzen.
Oder das, korrekt.
Veronika!
unsere Lieblingskuh. Aber wir Menschen sind nach allem, was wir wissen, die einzigen, die ihre Sinnesmöglichkeiten erweitern. Wir sind das Tier mit der Brille und das ist ziemlich cool.
Vielleicht, also jetzt nur so ins Blaue hinein, vielleicht liegt es auch daran, dass keins unserer Sinnesorgane wirklich außerordentlich ist. Weil wir sind irgendwie so in allem ziemlich mittelmäßig. Also es gibt Tiere, die haben bessere Nasen als wir oder bessere Augen oder bessere Ohren.
Und ja, es gibt halt ziemlich viele Tiere. Ne? Das heißt, es ist eigentlich nicht klar, dass es in jeder Sparte irgendwen gibt.
Ich meine eigentlich nur, dass wir damit ein Vorbild haben. Also, dass wir festgestellt haben, okay, es gibt Tiere, die sehen besser als wir. Mhm. Was können wir machen, dass wir auch besser sehen? Also, dass wir einfach die Möglichkeit irgendwie mitbekommen haben, es gibt etwas wie besser sehen als wir. Also, keine Ahnung, wie man
natürlich,
das
ja.
Und, formulieren und kann.
Dass so ein Adler innerhalb von einer Minute vom einen Tal ins andere fliegt und bei diesem Tempo einfach eine Maus am Boden sieht. Das ist vollkommen crazy aus menschlicher Sicht, aber ja, es geht. Aber wir haben natürlich auch unsere natürlichen Vorbilder massiv übertroffen in all diesen Aspekten. Also wir können besser sehen als der Adler mit Hilfe von Technik. Wir können präziser schnüffeln als der Hund mit Hilfe von Technik. Wir können höhere Frequenzen hören als die Fledermaus mit Hilfe von Technik. Das ist schon ein ziemlich cooles Gesamtpaket, das wir Menschen uns da zugänglich gemacht haben.
Aber verstehe es richtig. Ich meine, wir haben eher in der letzten Folge mit dir schon darüber gesprochen. Siehst du dein Buch auch als Plädoyer für die Kooperation der Wissenschaften? Also, dass eben die NaturwissenschaftlerInnen genauso wie die GeisteswissenschaftlerInnen und die SozialwissenschaftlerInnen halt einfach auch miteinander machen müssen, um diese Welten in den Köpfen zu bauen.
Du hast jetzt ganz wunderbar und präzise die zentrale Aussage meines Buches zusammengefasst.
Ja. Cool, und ich habe es noch nicht einmal gelesen.
Ja, nein, genau darum geht es mir. Ja. Genau das ist für mich der zentrale Kern. Ich war immer schon jemand, der dafür war, Wissenschaften miteinander zu versöhnen. Also von irgendwelchen Science Wars, wo die Leute sich bekriegen und alle sagen, die eigene Disziplin ist viel cooler als die andere. Ich finde das so kindisch und so lächerlich und es nervt mich einfach nur noch. Ne? Und ich muss leider sagen, dass gerade Leute aus der Naturwissenschaft, gerade Leute aus der Physik da sehr anfällig sind für solche Gedanken. Und bis zu einem gewissen Grad verstehe ich es ja sogar, ja, weil Physik ist halt so eine schrecklich fundamentale Disziplin und natürlich ist man dann versucht zu sagen, ja, aber alles baut doch auf der Physik auf und Chemie ist doch auch nur ein Teilgebiet der Physik und Biologie ist ja nur angewandte Chemie. Ja. Und also ja, alles kann man doch letztlich, wenn man es zurückverfolgt, an die ersten Prinzipien mit Physik erklären und deswegen ist doch eigentlich alles Physik und außerhalb der Physik braucht man eigentlich eh nichts. Ne? Also,
warte mal, aber das sind jetzt dann die Mathematiker, die sagen, wir sind noch einmal eine Stufe more basic, oder?
Ja, aber die haben mit der Welt nicht unbedingt was zu tun. Ne? Das ist irgendwie, das ist halt eine Werkzeugwissenschaft, eine Formalwissenschaft. Ja? Die sagt noch nicht unbedingt was über die Welt aus, sondern nur über Struktur. Wieder ein bisschen andere Geschichte. Also ja, man kann sich als Physiker auf den Standpunkt stellen, dass man ganz, ganz fundamental arbeitet. Und wenn Leute dann daraus den Schluss ziehen, alles andere ist irgendwie draufgesetzt und weniger wichtig und nur ein Abklatsch der Physik, dann muss ich halt sagen, na, so funktioniert das nicht. So kann man die Welt nicht sehen. Weil wenn ich die Welt so sehe, wenn ich die Welt radikal auf diese Weise interpretiere, dann bleibt nicht viel von der Welt. Dann gibt es nämlich in diesem Universum einfach nur eine Handvoll Quantenfelder und Grundgleichungen. Und das war's dann. Und da ist auch die Physik dann relativ fad, wenn ich das so sehe. Dann kann ich auch nicht über Planetenbahnen reden oder über Wärmeausdehnung von Wolkenkratzer-Stahlstrukturen oder was auch immer, weil, Moment, was ist jetzt ein Wolkenkratzer? Wie definiere ich das? Was ist das Physik? Müssen wir nicht definieren, weil wissen wir eh. Ja, aber warum wissen wir es? Weil wir drüber geredet haben. Warum haben wir drüber geredet? Weil wir als Menschheit irgendwie draufgekommen sind, dass Wolkenkratzer in Städten eine wichtige Sache sind. Und das muss man einfach akzeptieren, dass die Welt auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig betrachtet werden muss. Und wir haben normalerweise ja kein Problem dabei, da zu switchen und zu springen von einer Erklärungsebene auf die andere und zu meinen, dass die eine wichtiger sei als die andere, ist halt lächerlich. Wir brauchen Physik genauso wie Chemie, genauso wie Psychologie, genauso wie Soziologie, Geschichte, Politologie, was auch immer.
Weil wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zum Anfang mit den Farben, ja, wenn ich jetzt sage, okay, physikalisch sind die Farben eben, weiß ich nicht, Wellenlängen, aber das ist ja, wie du am Anfang gesagt hast, einfach viel zu kurz gegriffen, weil ein Rot eben Erdbeertorte und Feuerwehrauto und politische Richtungen sind, ist und uns in uns allen was auslöst, das jetzt nicht unbedingt mit Physik ohne weiteres zu erklären ist. Also wahrscheinlich schon irgendwie, wenn man es unbedingt machen will, aber andererseits muss es sein?
Nein, und es kann auch gar nicht sein, streng genommen. Ja? Weil selbst wenn du jetzt ein Physikbuch aufschlägst, findest du da drin jede Menge Begriffe, die jetzt nicht sauber sind. Es lässt sich gar nicht vermeiden. Und ein schönes Beispiel, das auch in meinem Buch vorkommt, ist, es gibt keine wissenschaftlich saubere Definition des Begriffs Fisch. Fische gibt es nicht. Und was heißt das jetzt? Heißt es, wir sollten in der Wissenschaft nicht mehr über Fische reden, weil Fisch kein sauber definierter Begriff ist? Nein, das heißt es nicht. Ja? Also alles, was wir als Fisch bezeichnen, wir finden keine Kombination von klar definierbaren Eigenschaften, die auf alles zutreffen, was wir als Fisch bezeichnen würden und auf nichts zutreffen, was wir nicht als Fisch betrachten würden. Ja?
Und wenn wir es phylogenetisch betrachten, dann funktioniert es sowieso nicht, weil der Stammbaum, ist alles ein Fisch.
Richtig, genau. Wenn wir es phylogenetisch betrachten, dann kommen wir drauf, wir Menschen sind auch Fische. Das ist irgendwie blöd. Ja, das wollen wir jetzt also, auch so.
Kann man machen, ist aber wahrscheinlich jetzt nicht sinnvoll.
Sprengt den Begriff ein bisschen und macht den Begriff dann auch irgendwie unpraktisch, muss man sagen. Ja? Okay, also jetzt haben wir weder eine Kombination von Eigenschaften, noch eine Argumentationsmöglichkeit über die Evolutionsgeschichte, die uns sagen kann, was ein Fisch ist. Fische gibt's aber trotzdem. Und wir haben kein Problem, über Fische zu sprechen. Und wenn ich zum Fischmarkt gehe und schaue, ob ich Fisch kaufen möchte heute, dann komme ich auch nicht in Probleme und ich kann ziemlich gut einschätzen, was ich dort zu kaufen kriegen werde und was nicht. Also es ist praktisch, es ist sinnvoll, es funktioniert, auch wenn es wissenschaftlich nicht präzise definiert ist. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Also der Begriff Fisch ist eigentlich kein Begriff, der auf ein Objekt der objektiven physischen Welt verweist. Das tut er nicht. Es gibt keinen Fisch definierbar in der objektiven Welt da draußen. In unseren Köpfen aber funktioniert der Begriff super. Und in unserer Kommunikation ist es ein höchst sinnvoller Begriff. Und das ist mein Punkt, dass sich das nicht widerspricht. Also es kann etwas ein Gedanke sein, der in Bezug auf eine physische, objektive, messbare Welt da draußen nicht wirklich Sinn ergibt. Es kann aber trotzdem ein höchst sinnvoller Begriff sein, den wir als Menschen einfach brauchen.
Jetzt könnten SprachwissenschaftlerInnen um die Ecke biegen und sagen, aber das Allerwichtigste ist doch die Sprache, dass wir überhaupt denken und miteinander kommunizieren können, weil ohne die Sprache wäre auch die Physik nichts.
Und dann sage ich, ja, genau.
Ist mir nur gerade geschossen, weil ich habe eine Zeit lang auch erfolglos Germanistik studiert. Und also, long story short, es gehört alles zusammen. Ne? In der Wissenschaft, und sollte es ja auch im Diskurs, es sollte es ja auch so sein.
Genau. Und das Bild der Welt in unserem Kopf wird eben von beiden Seiten beeinflusst. Einerseits von der physischen Welt, die über unsere Sinnesorgane und irgendwelche Nervenimpulse unser Bewusstsein formt. Und auf der anderen Seite eben auch von der gesellschaftlichen Ebene, von Kultur, von Psychologie, von Gewohnheiten, von historischen Gegebenheiten. Und beides wirkt gleichermaßen auf uns ein und beides von beiden Seiten formt unser Denken und unser Weltmodell. Und ich möchte eben nicht das eine als korrekt und wahr sehen und das andere irgendwie als Verfälschung oder so, sondern nein, es ist beides wichtig.
Und wie bei jedem Modell müssen wir uns aber einfach dessen bewusst bleiben, dass es unkomplett ist wahrscheinlich, was wir im Kopf haben.
Zwangsläufig. Das ist ja rein aus Platzgründen schon so, ne? Weil das Universum hat einfach nicht Platz in meinem Kopf. Das kann sich nicht ausgehen. Es ist einfach größer als mein Kopf.
Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, du bist ja ein unglaublich politischer Mensch, Florian. Also wer dich kennt und auf Social Media liest, weiß das. Wie politisch ist dein Buch?
Das ist eine Frage, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe, und das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es politisch ist. Abgesehen vielleicht davon, dass es als Warnung verstanden werden soll, eine bestimmte Sichtweise auf die Welt zu präferieren. Also das, was du vorhin gesagt hast, dass es eben darum geht, unterschiedliche Leute, die die Welt auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Werkzeugen betrachten, zusammenzuführen und miteinander auszusöhnen vielleicht. Das ist für mich entscheidend. Wenn du das politisch siehst, dann ist es ein politisches Buch. Ich würde es jetzt nicht unbedingt so betrachten.
Ich würde das durchaus total politisch sehen, aber es ist halt immer dieser Begriff des Politischen ist halt immer etwas verbrannt, weil man gemeinhin, das haben wir jetzt da wieder bei der Welt in unseren Köpfen, weil es halt oft missverstanden wird als parteipolitisch oder irgendwie ideologiepolitisch, aber halt das gesellschaftspolitisch, politische umgibt uns ja permanent und andauernd. Ne?
Absolut. Und natürlich ist das schon auch ein Anknüpfungspunkt, den ich jetzt nicht durchexerziere in dem Buch, aber der eigentlich so der logische nächste Schritt ist und schon ein bisschen mitschwingt. Es gibt halt unter Leuten, die aus der Naturwissenschaft kommen, solche, die Dinge naturwissenschaftlich zu erklären versuchen, die eben nicht rein naturwissenschaftlich erklärbar sind. Und da wird es dann zum Problem. Wenn Leute sagen, ich schaue mir jetzt Männer und Frauen an und ich werte statistisch aus, dass Frauen ja eigentlich eh gar nicht benachteiligt werden und ich habe hier eine Statistik und die sagt, dass Frauen einfach eh glücklicher sind, wenn sie keinen Beruf haben, sondern zu Hause auf die Kinder aufpassen, dann wird es ganz, ganz schnell gefährlich. Und es gibt tatsächlich, und das auch verstärkt in den letzten Jahren, Strömungen, die aus der Naturwissenschaft kommen und versuchen, soziale Thesen scheinnaturwissenschaftlich zu festigen. Und das halte ich für eine riesengroße Gefahr. Und das war natürlich schon auch ein bisschen ein Ansporn für dieses Buch. Für ein Buch, in dem es eben darum geht, dass Physik nicht alles ist, sondern dass Physik eine Ebene der Wirklichkeit ist, aber wir eben andere auch noch brauchen. Wenn jemand sagt, na, Physik ist aber die wahre Wissenschaft und eigentlich ist eh alles Physik und deswegen kann ich als Physiker jetzt auch logisch ableiten, wie wir Menschen sozial miteinander umgehen sollen, dann klingt es vielleicht sogar zunächst halbwegs überzeugend, aber es ist halt ein Kategorienfehler. Man vermischt hier Ebenen, die nicht vermischt werden dürfen. Man argumentiert Dinge auf einer Wirklichkeitsebene, die eigentlich auf einer anderen Wirklichkeitsebene verhandelt werden müssen. Und das ist ein riesengroßer Fehler. Und das ist ein Fehler, der schrecklich verbreitet ist. Bis hin zu wissenschaftlich motiviertem Rassismus zum Beispiel. Das ist auch ein alter Hut.
Oh, bei der Bell Curve. Meinst du das?
Bell Curve zum Beispiel. Ja, großartiges Beispiel. Ne? Also ein Buch, das so subtil die These in den Raum wirft. Naja, aber es gibt halt schon unterschiedliche Menschenrassen und die haben halt unterschiedliche Intelligenz und ich zeige ja nur Statistiken vor, ja, ich bin ja kein Rassist, weil ich mache das ja alles ganz sauber wissenschaftlich und das ist halt massivst gefährlich und es ist auch wissenschaftlich falsch, weil es sind eigentlich ganz primitive Fehler, die ignorieren halt gewisse Effekte, die in der Sozialwissenschaft längst schon bekannt sind, dass es gewisse Confounder gibt, dass natürlich die sozioökonomische Herkunft einen Einfluss hat auf alles Mögliche, dass Bildung und Erziehung nicht gleich verteilt sind über die Bevölkerung und schon gar nicht über Staaten, sondern dass es da Effekte gibt, die sich von Generation zu Generation fortpflanzen, dass es Kolonialismus gibt, der nicht einfach jetzt vorbei ist, sondern ganz massiv nachwirkt auf der ganzen Welt. Also 1000 Effekte, die gut erforscht sind, die bestens bekannt sind, aber man kann sich natürlich als so Naturwissenschaftsfundamentalist hinstellen und das alles ignorieren und sagen, ich mache nur Statistik und schau, da gibt es eine Studie über den IQ in Westafrika und da kommt eine kleinere Zahl raus als da bei der IQ-Studie in Mitteleuropa oder in Ostasien. Was heißt das jetzt? Und das suggeriert dann ganz viel, das stellt politische Aussagen in den Raum, die erstens wissenschaftlich nicht begründet sind, weil es schlechte Wissenschaft ist und zweitens natürlich politisch und sozial höchst brandgefährlich sind, total missbrauchbar sind. Also es ist falsch und gefährlich. Das ist eine ganz üble Kombination. Und ja, das ist etwas, was mir wahnsinnig auf die Nerven geht und ich sehe das stark im Kommen in den letzten Jahren. Und ja, wenn ich irgendwie einen Beitrag dazu leisten kann, diesen Schwachsinn zu bekämpfen, mache ich das mit großer Freude.
Mir fällt da natürlich dann auch ein in der Biologie das Beispiel, dass auf einmal Geschlecht an den Chromosomen hängt. Und das ist aber nicht einmal wirklich Biologie, sondern das ist dritte Klasse Mittelschule Biologie. Weil sobald wir auch nur ein Stückchen weitergehen, wissen wir, es gibt nicht nur zwei Sorten Chromosomensätze. Und wenn ja, dann kann das trotzdem sein, dass die Chromosomen weniger aussagen, als man glaubt, weil die Hormone was ganz anderes sagen und die Entwicklung ganz anders vor sich gegangen ist. Und dann gibt's überhaupt minimum 5 verschiedene Chromosomentypen und nicht nur 2. Und wenn man auch nur ein bisschen tiefer in die Biologie reingeht, dann fällt dieses ganze Gerüst zusammen, weil wir eigentlich nur der Einfachheit halber einmal 2 Kübel gemacht haben und gesagt haben, wir schmeißen die Datensätze jetzt mal in Männer und Frauen, damit das Ganze leichter zu sortieren ist. Aber das Ganze bricht ja schon innerhalb der Biologie zusammen.
Das ist ein
da brauche ich nicht einmal rausgehen aus der Biologie dafür.
Ganz genau, richtig. Es bricht schon innerhalb der Biologie zusammen. Und wenn ich dann noch andere Ebenen dazu nehme zur Biologie, dann bricht es natürlich umso mehr zusammen. Ist klar. Trotzdem ist natürlich sind die Begriffe Mann und Frau prinzipiell nützliche Begriffe. Ne? Das ist auch wieder richtig. So etwas.
Die zwei Kümpel, die wir zum Sortieren verwenden.
Ja, und dann gibt's halt Fälle, die in beide Kübel passen oder in keinen Kübel so richtig passen, je nachdem. Ne? Aber macht ja nichts. Ne? Es sind trotzdem zwei Kübel. Die Kübel funktionieren. Also das ist wieder so ein Beispiel für Begriffe, bei denen man vorsichtig sein muss, aber die in der täglichen Kommunikation nützlich sind und funktionieren, auch wenn sie nicht präzise definiert sind.
So wie aber Fisch.
Genau. Ja. Aber man muss sich halt den Limitationen eines solchen Begriffs bewusst sein. Und es ist vollkommen lächerlich, wenn man sich dann fundamentalistisch draufsetzt und sagt, ha, aber dieser Begriff, das ist ja ein wissenschaftlicher Begriff und deswegen muss alles und jedes auf der Welt in einen von diesen zwei Kübel rein. Und zwar genau in einen dieser zwei Kübel und nicht in beide gleichzeitig oder irgendwo dazwischen oder außerhalb. Ja. Das ist nicht Naturwissenschaft, sondern das ist ideologisch getriebene Gesellschaftspolitik. Und den Unterschied muss man sehen.
Und vor allem, da wackelt dann auf einmal die Wissenschaftsgeschichte ums Eck und sagt, ja, das mit der Naturwissenschaft als Ausrede oder als sozusagen als Marker für Gesellschaftspolitik. Politische Entscheidungen oder Agitation, das kennen wir doch alles. Ja.
Richtig.
Ja. Also gerade wenn man in die Geschichte der Eugenik schaut, die ja durchaus, also die ja ein Maßstab war im zeitgenössischen Denken und durchaus nicht nur, also es gab ja auch in progressiven Bereichen Zugang zu eugenisches ja. Verständnis. Aber das ist sozusagen immer das Denken, na gut, das ist jetzt der Status quo, ja, und stimmt, wir sind jeden Tag, beweist die Wissenschaft, dass sie immer noch mehr kann, aber umso gefährlicher ist, es ist ja eigentlich ein totaler Rückschritt, ja, wenn man jetzt wieder anfängt, wissenschaftliche Erkenntnisse dazu zu gebrauchen und missbrauchen, um gesellschaftliche Entwicklungen zu biologisieren. Der Biologismus, der hat uns schon in ganz dunkle Ecken der Weltgeschichte gedrängt. Und ich beobachte das leider auch, also nicht nur in den USA, sondern auch bei uns mit wachsender Sorge, weil das natürlich was ist, das sozusagen beschäftigt mich viel mit Zeitgeschichte, hat da sehr viel wieder vorholt, wo man eigentlich, oder zumindest ich angenommen habe, dass das nicht mehr diskutiert werden muss.
Absolut, ja, das geht mir ganz genauso. Und wenn man dann jetzt sogar in den Epstein-Files zum Beispiel E-Mails findet, wo drüber diskutiert wird, welche Sorte von Mensch, nämlich die Leute, die einander da E-Mails schreiben, möglichst viele Kinder kriegen soll. Wenn man schaut, wie Elon Musk versucht, Frauen dafür zu bezahlen, die er für würdig findet, ihre Gene weiterzugeben, um Kinder von ihm auszutragen. What's wrong with people? Es ist echt unfassbar. Und ich glaube, da hat sich schon was verschoben in den letzten Jahren.
Und umgekehrt am anderen Ende, nämlich auf der progressiven Seite, bei denen, die immer glauben, sie sind besonders gesellschaftlich fortschrittlich, haben wir das Problem auch, nämlich wenn man zum Beispiel geht in Behindertenrechte. Mhm. Also da haben wir ganz stark auch verankert, auch, also ich nenne es jetzt mal politisch links oder progressiv, wenn Menschen mit Behinderungen Kinder haben wollen. Dass das was ist, worüber man dann schon mit Worten spricht, die ich eigentlich gehofft habe, nie wieder zu hören, aus progressiven Kreisen. Und das mich dann schon jedes Mal sehr betroffen macht, weil ich denke, ich dachte immer, wir sind da drüber weg. Mhm. Aber wir sind es nicht.
Na, dieses Biologisieren ist ein bedenklicher Trend. Und ist gleichzeitig ist die Geschlechterdiskussion natürlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die Welt eben auf verschiedenen Ebenen zu verstehen ist. Wir können natürlich sagen, es gibt Komponenten von Geschlechtlichkeit, die Teil der objektiven physischen Realität sind. Klar, ich kann Chromosomen messen, ich kann Hormonlevel messen, ich kann allerlei machen und ich kann das mit Messgeräten machen, auf die wir uns einigen können und über die muss ich dann nicht streiten und das sind einfach Fakten. Ja, aber wie diese Fakten jetzt interpretierbar sind, wie ich damit jetzt verknüpfe, wie sich jemand fühlt, in welchen Kübel jemand sich selber einordnen würde, wie ich das jetzt übersetze in Regeln und Gesetzgebung und politische Rechte, das hat damit ja gar nichts zu tun. Das sind ja vollkommen andere Fragen. Das sind Diskussionen, die auf einer ganz anderen Ebene spielen. Natürlich greifen diese Ebenen alle ineinander und die sind nicht vollkommen losgelöst voneinander zu sehen. Aber es sind unterschiedliche Ebenen. Und das ist eigentlich der Punkt in meinem Buch, dass es eben diese unterschiedlichen Betrachtungsebenen gibt, die alle ihre Berechtigung haben. Und zu sagen, ja, ich habe aber jetzt das auf der einen Ebene geklärt und muss mich um die anderen nicht kümmern, ist immer ein Fehler. Und zwar in beide Richtungen. Also der Naturwissenschaftler, der sagt, ich weiß jetzt, was Chromosomen sind und deswegen weiß ich alles über Geschlechterfragen, ist ein Blödsinn. Umgekehrt jemand, der das jetzt nur auf sozialer Ebene anschauen würde, ohne irgendwie biologische Gegebenheiten mit zu betrachten, ich weiß nicht, ob es solche Leute gibt, wahrscheinlich eh nicht, wäre auch ein Blödsinn. Also insofern, ja, die Verbindung dieser Ebenen oder die Versöhnung dieser Denkweisen ist das, was wir brauchen, wenn wir Probleme lösen wollen.
Und das kann doch auch unglaublich befreiend sein, jetzt gerade bei dieser Geschlechterthematik. Gell? Ja, dann gibt's halt nicht nur zwei Kübel. Das kann uns allen doch herzlich wurscht sein, wer sich in welchen Kübel einsortiert. Und machen wir doch 100 Kübel auf, das ist doch völlig wurscht. Wenn wir das auf eine Art tun, dass mehr Menschen glücklich sind, ist das doch eigentlich einfach eine feine Sache.
Ich glaube, es ist noch banaler. Wenn's Gleichberechtigung von Männern und Frauen gäbe, dann wäre das Ganze kein Thema, weil also diese ganze Diskussion über Transpersonen und Geschlechteränderungen und was auch immer sind ja nur deswegen gesellschaftlich schwierig, weil wir dann nicht mehr wissen, wen wir diskriminieren dürfen und wen nicht. Ja, also wenn Männer und Frauen einfach die gleichen Rechte hätten und das im Alltag jetzt keinen entscheidenden Unterschied machen würde, dann könnte es mir vollkommen wurscht sein, ob jemand jeden Sonntag sein Geschlecht ändert oder nicht. Dann müsste man darüber gar nicht diskutieren. Also ich glaube, das hängt sehr stark zusammen.
Und es ist der Aspekt der Wertung dabei. Also das... Genau. Das Wertung immer gefährlich, gerade wenn man gar nicht dazu bereit ist, die Welt, die immer im Kopf hat, irgendwie auch zu hinterfragen oder auszubauen.
Genau. Dann lernt man nämlich nichts dazu.
Und da haben wir ja gerade gesagt, hast du ja vorhin gesagt, das ist genau das, was Wissenschaft eigentlich ausmacht. Ich habe ein Modell, ich bin bereit, das zu hinterfragen und meine Hypothesen dürfen gerne falsifiziert werden.
Genau.
Ich würde gern noch fragen, Florian, bist du irgendwie mit deinem neuen Buch unterwegs, on the road?
Durchaus, jawohl. Moment, jetzt muss ich selber nachschauen, weil ich nämlich ein furchtbar schlechtes Gedächtnis für Daten habe. Aber...
Da lacht die Historikerin.
Ja, ich kann mir Jahreszahlen nicht merken. Ja, ich lache deswegen, weil ich kann mir es auch nicht merken.
Kann man trotzdem Geschichte studieren?
Das geht wunderbar. Das ist wie mein Professor in der ersten Lehrveranstaltung gesagt hat. Er hat gesagt, Geschichte studieren bedeutet nicht, Jahreszahlen auswendig zu können, sondern Geschichte studieren bedeutet, dass man weiß, wo man nachschaut.
Ah, das finde ich sehr sympathisch. Ja, dann hätte ich doch vielleicht ein Geschichtestudium geschafft, wenn das so ist. Vielleicht mache ich das noch in der Pension oder so.
Du, schlechtes Zahlen- und Namensgedächtnis ist überhaupt keine Hürde. Ich bin der beste Beweis dafür.
Also mein Buch kommt offiziell raus am 18. März. Ich stelle es vor am 23. März in Linz im Thalia, am 24. März in Wien-Landstraße im Thalia.
Yes.
Und am 26. März in der Buchhandlung Musette, auch in Wien.
Wir werden das natürlich alles in die Shownotes knallen.
Ja, mit Freude.
Der 24. März ist übrigens ein Dienstag.
Wenn du das sagst, dann...
Ja, ich habe es gerade nachgeschaut, weil ich mir das jetzt fix eintrage.
Sehr gut.
Also alle zücken die Kalender und tragen sich's ein.
So, ja, Florian.
Und last but not least eine Frage, ja. Die wird dir wahrscheinlich nerven, weil du ständig gestellt bekommst. Warum soll man dein Buch kaufen?
Weil ich super verrückte Geschichten recherchiert habe, die euch das Hirn raushauen werden. Ich habe mich selber gefreut, weil ich beim Recherchieren manchmal über so crazy Anekdoten gestolpert bin, denen ich dann gedacht habe, hey, die muss ich unbedingt einbauen. Und natürlich, weil ich schon auch hoffe, den Leuten, die das Buch lesen, so ein bisschen einen neuen Blickwinkel auf die Welt zu geben, wenn man das so feierlich ausdrücken darf, und vielleicht anzustoßen, ein bisschen nachzudenken über das eigene Nachdenken und sich selbst ein bisschen beim Denken zu beobachten und dabei sich über sich selbst zu wundern. Wenn ich das geschafft habe, dann freue ich mich.
Und vor allem, das finde ich immer total wichtig, es geht hier nicht um ein akademisches Publikum. Ja? Also wir sind, es geht darum, dass wir das alle tun. Ja, weil das ist immer so, nicht dick studiert und nicht drehen Twitter über irgendwelche Sachen, die keiner versteht, sondern genau das ist es nicht.
Das Buch ist ziemlich niederschwellig, glaube ich, diesmal. Also das letzte Buch, das ich geschrieben habe, war ja eins über Quantenphysik. Das war ein bisschen heavy hier und dort. Auch wenn ich auch in diesem Buch natürlich die Quantenphysik ohne Formeln oder sonst was erklärt habe. Aber dieses Buch ist weniger physikalisch, ist mehr orientiert an Geschichten und Beispielen und Experimenten und man muss keine, wie auch immer, geartete Basis an Vorwissen mitbringen, um dieses Buch genießen zu können, würde ich sagen.
Na gut, und dann bleibt mir jetzt noch eine Frage über Florian, die dir wahrscheinlich auch schon auf den Keks geht, weil wir sie dir schon so oft gestellt haben. Aber wann hast du dir das letzte Mal What the fuck gedacht?
Ja, das denke ich mir ständig. Aber das größte What the fuck der vergangenen Woche war tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich wollte mir überlegen, was passiert, wenn man von einem primordialen schwarzen Loch getroffen wird. Wisst ihr, was das ist?
Nope.
Es gibt in der Physik die These, dass vom Urknall schwarze Löcher übrig geblieben sind. Und die hätten dann heute ungefähr eine Masse von der Größenordnung des Mount Everest und würden da einfach durchs All fliegen. Ja, man findet sie kaum, weil Mount Everest ist zwar groß, aber verglichen mit Planeten und Sternen winzig, deswegen kann man sie mit Teleskopen nicht sehen. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn dich so ein Ding trifft morgen? Und es gibt tatsächlich Leute, die das durchgerechnet haben und es stellt sich raus, es passiert fast gar nichts. Das Ding geht einfach durch dich. Es kann sein, dass wir von einem Objekt mit der Masse des Mount Everest getroffen und durchschossen werden und wir sitzen einfach am Sofa und löffeln weiter unser Erdbeerjoghurt und merken gar nichts davon. Und da habe ich mir gedacht, what the fuck?
Ich wollte jetzt schon fast sagen, man bitte kann mich so ein schwarzes Loch treffen. Mich freut es morgen nicht, mein Bad zu putzen. Ja. Aber wenn das so ist, dass da nichts passiert, Entschuldigung.
Ja, dieses schwarze Loch von der Masse des Mount Everest, ja, das ist winzig klein, weil schwarze Löcher ja so dicht sind. Das ist viel kleiner als ein Atom. Das heißt, das rauscht durch dich durch mit einer gewaltigen Geschwindigkeit von, ich weiß nicht, nein, ich habe jetzt alles nicht im Kopf, aber es ist halt nur, es braucht halt nur einen winzigen Sekundenbruchteil, um dich zu durchqueren, und in dieser Zeit schafft es das schwarze Loch gar nicht, eine nennenswerte Energie auf dich zu übertragen. Und deswegen rauscht es einfach durch deine Zellen durch, und den Zellen ist das wurscht.
Da wird nichts spaghettifiziert?
Nein, keine Zeit dafür. Viel zu schnell. No.
Das ist ein sogenanntes hudelndes schwarzes Loch.
Genau.
Das hat's mächtig eilig. Das ist wie unspektakulär, Mann.
Ein wirkliches What the fuck, aber irgendwie dann doch ein unspektakuläres. Ja, ich habe gehofft, passiert
ist, was, dass es so unspektakulär ist.
Ja, das stimmt.
Ich bin mir tausendprozentig sicher, ich werde heute im Bett liegen und nur drüber nachdenken.
Und
über dieses kleine hudelnde schwarze Loch.
Ja, ja, versuch alles in deinem Körper wahrzunehmen und zu spüren, ob du nicht irgendwo doch am linken Fuß gerade von einem schwarzen Loch getroffen wirst, das so schwer ist wie der Mount Everest.
Aber ich dachte, das macht man am besten am Sofa mit Erdbeerjoghurt.
Wo auch immer.
Okay, liebe HörerInnen, möget ihr, wenn von einem schwarzen Loch, dann von so einem schwarzen Loch durchschossen werden und von keinen anderen?
Genau.
Ein primordiales, war das so? Mhm. Ein primordiales schwarzes Loch. Gut. Und vor allem bis zu unserer nächsten Folge bitte nicht von anderen.
Nein.
Genau. Also bitte ausweichen, schwarzen Löchern, sonstigen schwarzen Löchern bitte großräumig auszuweichen.
Ja, die richtige Woche ist zum Glück recht weit weg, da ist die Gefahr.
Du meinst, sie treffen mich nicht am Sofa?
Nein.
Sehr gut. Dann werde ich heute Nacht viel beruhigter schlafen.
Ausgezeichnet.
Fix.
Florian, herzlichen Dank, dass du wieder zu uns gekommen bist.
Danke euch,
vielen Dank.
Freude.
Ja, wie immer ein Fest. Immer. Es war viel gelernt diesmal. Und mir bleibt eigentlich nur noch, mich von unseren Hörenden zu verabschieden. Seid so lieb, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, also eine gute Bewertung, dort, wo ihr uns gefunden habt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne auf Social Media kontaktieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Ciao.